Also zuerst danke, dass du mich als jung bezeichnest. was möchte ich euch sagen?
Ein paar graue Haare.
Ja, gell? Aber ich bin froh, dass ich überhaupt noch welche habe. Ich möchte euch heute was sagen, das stimmt. Und ich habe mir beim Herfahren gedacht, ich glaube, ich mache vor der Predigt noch einen Witz, weil dann gibt es nichts mehr zum Lachen. Also,
aber jetzt bin ich in dem Witz.
Nein. Der Predigttext, der ist wirklich steil.
Ich habe mich kurz eingelesen. Es hat auch mit mir etwas zu tun. Ich komme aus dem Bregenzer Wald und es ist schon etwas Aufregendes, wenn man der Kirche dort den Rücken dreht, dann muss man auch mit etwas Herausforderungen leben. Aber ich bin gespannt, was du uns zu dem Thema zu sagen hast. Ich darf kurz für dich beten.
Danke.
Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für mich. Ich danke dir, dass du durch ihn reden willst. Ich danke dir, dass du ihm alles gibst, was er braucht, in Freimütigkeit und in der Wahrheit dein Wort uns weiterzugeben. Schenk, dass uns auch alles, was Micha uns durch dein Wort sagt, durch deine Wahrheit, möge es uns in den Herz fallen und uns verändern, als Einzelne und als Gemeinde. Amen.
Amen. Danke, Helmut, du bist mir ein Vorbild in diesem Bereich. Bei dem Witz habe ich das Problem gehabt, mir ist keiner eingefallen. Nur gestern hat mich mein Sohn, der Tim, gefragt, was macht Miau und ist keine Katze? Weiß es jemand? Habe ich da was gehört? Gabi, ja? Aha, okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, die Antwort wäre gewesen, ein Kater. Aber freut mich, dass ihr da auch nicht so... Hey, hat mir da jemand eine Zigarette hergerichtet? Ich hätte aufgehört, aber gut. Wenn es dann ganz krass wird. Was darf mich mein Christsein kosten? Wir sind heute zum letzten Mal bei der Predigtserie 500 Jahre Reformation. Einige denken sich jetzt, Gott sei Dank wahrscheinlich. Das ist immer so bei langen Serien und trotzdem finde ich, haben so Serien echt was Gutes, wo man so richtig eintauchen kann einmal in ein Thema. Und dann passt es wieder, wenn was anderes kommt. Wir haben von vielen Reformatoren gehört und wie denen das Leben schwer gemacht worden ist. Und letzten Sonntag haben wir von der Täuferbewegung gehört. Und denen ist auch das Leben schwer gemacht worden. Es war jemand von Open Doors gerade da, von dieser Organisation, und hat Einblick in andere Teile der Welt gegeben und uns erzählt, wie schwierig das dort für Christen ist, ihr Christsein zu leben. Und heute wird es ganz konkret. Heute geht es nicht um die Reformatoren und heute geht es jetzt nicht, also nicht im klassischen Sinn, und heute geht es nicht um die Christen in Nordkorea oder in Somalia oder so, sondern heute geht es jetzt um uns hier. Was darf mich mein Christsein kosten? Ihr habt es auf dem Flyer gesehen, Sonderangebot, nur für kurze Zeit. Ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe. Ich weiß nicht, ich denke, die Menschen sind generell eher so Schnäppchenjäger und freuen sich, wenn sie irgendwas um einen guten Preis kriegen. Und die Frage ist, ist Christsein so ein Sonderangebot, wie es hier steht? Und Jesus beantwortet diese Frage ganz klar in Lukas 14 eben. Auf den Text bin ich gestoßen bei der Frage. Das Thema ist mir vorgegeben worden. Das war super, da habe ich mir ganz viel Zeit gespart, weil normal brauche ich am längsten mit dem, über was soll ich predigen. Und das Thema war, was darf mich mein Christsein kosten? Und ich habe mir gedacht, das ist ja super, es steht eh in der Bibel. Und deshalb lesen wir uns jetzt Lukas 14 durch, ab Vers 25, was Jesus dazu sagt. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Also Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und ja, war so eine Art Star eigentlich. Riesenmenschenmenge ist mit ihm, irgendwie ist das S jetzt gerade so ja, der Jesus war so ein richtiger Star, eine Riesenmenschenmenge ist ihm gefolgt. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr seid jetzt diese Menschenmenge. Okay? Also Jesus und ich zähle mir jetzt zu euch. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt Jesus, sondern wir sind diese große Menge. Und da waren ja damals, waren auch schon alle möglichen Leute dort dabei. Da waren Fischer, Handwerker, andere Handwerker, dann waren Ärzte wahrscheinlich dabei, Kinder, gesunde, angeschlagene, depressive, fröhliche, alle möglichen Leute. Dann waren Leute dabei, die wahrscheinlich zum ersten Mal Jesus so live gesehen haben. Dann waren Leute dabei, die schon länger mit ihm mitgegangen sind. Und ich habe mir gedacht, das ist ja so ähnlich wie jetzt hier bei uns, oder? Da gibt es die, die schon ganz lang hier sind, dann gibt es die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind, dann gibt es welche, die gerade voll motiviert sind, die fit sind, dann gibt es Angeschlagene, alles ist da. Und Jesus dreht sich jetzt um und spricht zu ihnen, also er spricht zu dir. Und damit sich jeder heute so richtig angesprochen fühlt, habe ich mir gedacht, passt die Karikatur, die amerikanische vom Uncle Sam, die ist ja bekannt oder berühmt geworden, als man Soldaten versucht hat zu rekrutieren im Ersten Weltkrieg. Und der zeigt jetzt genau auf dich sozusagen. Und Jesus redet zu allen, aber er meint dich. Und die Gedankenanstöße, die dich heute berühren, die sind auch für dich. Und ja, das ist immer wieder so die Ding beim Gottesdienst, dass man sich nicht überlegt, was heißt es jetzt im Leben von dem und dem und dem und dem und dem, sondern was heißt es jetzt für mich? Was möchte Gott jetzt mir sagen? Und das wünsche ich mir, dass da jeder offen ist und sich dort ansprechen lässt, wo es eben man spürt es denn. Jesus beginnt ziemlich heftig. Also da war jetzt diese riesen Menschenmenge, da sind wir jetzt dabei. Jetzt dreht er sich um und was sagt er jetzt? Was hätte unsere Moderation gesagt? Der Helmut hätte gesagt, schön, dass ihr da seid. Schauen wir jetzt, was Jesus sagt. Er fängt ziemlich steil an und zwar sagt er, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das hört sich jetzt nicht so nach einem Sonderangebot an, so Christsein ist so ganz billig, sondern das hört sich irgendwie zuerst einmal komisch an. Jesus ist doch der, der immer von Liebe redet. Jetzt hören wir hier auf einmal einen Vers, wo es ums Hassen geht, fordert er uns auf, dass wir andere Leute hassen sollen. Und der Vers ist ein super Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, einfach Verse irgendwo rauszunehmen und zu sagen, ah, schau, das steht in der Bibel. Zwei ganz wichtige Dinge dazu sind, dass man erstens einmal den Kontext und die gesamte Bibel anschaut, also was ist das gesamte Zeugnis der Bibel? Und da sehen wir, dass Jesus immer uns auffordert, den Nächsten zu lieben. Und das andere ist die Sache mit der Übersetzung. Neuere Übersetzungen, das ist die Luther-Übersetzungen, neuere Übersetzungen übersetzen dieses Hassen schon anders. Aber wenn wir schauen, im griechischen Urtext heißt dieses Hassen Miseo und das heißt hintansetzen oder man könnte auch sagen weniger lieben. Also wenn wir das jetzt durchlesen mit diesem Hintergrund, wenn jemand zu mir kommt und liebt seinen Vater, seine Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben nicht weniger als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Oder wer das nicht hinten anstellt. Ich habe da so ein Podest. Also Jesus möchte die Nummer eins sein. Er möchte keine Schnäppchenjäger, er möchte keine Namenschristen, die so eine Gratisversicherung praktisch nur mitnehmen wollen, so dann kann mir gar nichts passieren. Das nehme ich jetzt auch noch. Na, wenn es nicht gratis ist, dann nehme ich es doch nicht. So, diese Gedanken kennen wir ja auch von unserem Leben. Ja, und das ist schwer, das eigene Leben hinten anstellen. Meine eigenen Pläne, Wünsche, wer kann das gut sein eigenes Leben hinten anstellen? Kann das jemand gut von euch? Wenn jetzt jemand aufzeigt, dann ist er verliebt. Weil ich habe mich erinnert, ich habe es einmal können. Und zwar, als ich verliebt war. Da habe ich Dinge gemacht, die mich viel gekostet haben, wo ich jetzt sagen würde, was schaut dabei raus? So. Das ist diese kurze Phase, die dann aber, muss ich natürlich zur Vervollständigung sagen, in eine viel schönere Phase übergeht, nämlich in das Lieben. Das Lieben ist nämlich noch viel lässiger als das Verliebtsein. Hab mich gerade noch rausgerät, gell? ja, in Vers 27 heißt es, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist auch so eine Sache, das liest man ab und zu in der Bibel, das Kreuz tragen. Soll ich jetzt dahergehen und das Kreuz irgendwie tragen oder was ist das Kreuz überhaupt? Und das Kreuz war ja damals die, ist der Klaus Vogelmann noch da? Den habe ich vorher gesehen als römischen, wo ist dein Helm? Jetzt hätte es gerade herkommen können. Der war gerade vorher als Römer, römischer Soldat verkleidet. Keine Ahnung wieso. Aber damals war das Kreuz eben dieses Folterwerkzeug im römischen Weltreich. Und wenn jetzt jemand verurteilt wurde, dann hat er den Querbalken von dem Kreuz öffentlich tragen müssen. So als öffentliches Bekenntnis. Und das heißt, wir müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, wir müssen auch bereit sein, das öffentlich zu bekennen. Obwohl das nicht immer lustig ist. Und das Kreuz ist auch ein Symbol für Widerstände, die kommen werden. Schlimmstenfalls bis zum Tod. Aber bei uns sind das meistens Anfeindungen, Demütigungen, Ungerechtigkeiten, herablassende Blicke und so weiter. Und diese Widerstände, die gibt es, hat es im Reformationszeitalter gegeben, die gibt es in anderen Ländern jetzt, die gibt es aber auch hier in unserem christlichen Land, wenn wir nicht nur Namenschristen sind. Und was mir an Jesus gefällt, er sagt es, dann war jeder mal wahrscheinlich total perplex, und dann erzählt er zwei Beispiele, damit so jeder versteht. Beim ersten Beispiel geht es um einen Hausbau oder um einen Turmbau. Vers 28, denn wer ist unter euch, der einen Turm oder ein Haus bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Also beim Hausbau ist es, glaube ich, für jeden klar, man muss zuerst einmal die Kosten überschlagen. Man muss auch eine hohe Opferbereitschaft bringen, wenn man das durchziehen möchte. Damit man nicht Vollgas anfängt, jetzt ist sie mir runtergefallen, damit man nicht Vollgas anfängt mit dem Hausbau und dann, ihr kennt es wahrscheinlich auch so, diese halben Ruinen oder die nicht verputzt werden, die Häuser, und jahrzehntelang stehen die immer da, damit es einfach nicht so endet. übertragen, Christen, die Vollgas anfangen und dann aber ausbrennen. Das ist irgendwie eine Blamage. Man sagt, schau, der hat doch früher so Halleluja und brutal und was ist jetzt mit dem? Das zweite Beispiel ist ein Kriegsszenario. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. Auch hier muss der König zuerst die Kosten überschlagen, wieder schauen, wie ist meine Opferbereitschaft und beim Haus und beim Kriegsszenario gibt es keine halben Sachen. Da gibt es Sieg und Niederlage. Es gibt nichts dazwischen. Vor zwei Wochen war ich im Kids-Treff oben und ich habe mit denen auch Lukas 14 gelesen. Ich gebe es zu, ich wollte mir ein bisschen vorbereiten. Ich wollte so 2-in-1 machen. Und ich habe mit ihnen Vor- und Nachteile besprochen, die man eigentlich so als Christ hat. Wir haben da oben so eine weiße Tafel, ist ein bisschen interaktiver als hier unten. Und wir haben uns aufgeschrieben, was bringt es eigentlich, wenn man ein Kind von Jesus ist? Kosten überschlagen, das tut man ja immer. Kosten überschlagen tut man immer, wenn man was wenn man eine große Entscheidung hat. Und die Dinge sind gekommen. Positiv ist, man kriegt eine Belohnung, man ist nie allein, man hat Vergebung, man bekommt Hilfe, man wird beschützt, man kann beten und Gott hat immer Zeit. Bei den negativen Sachen, das war ein bisschen mühsamer am Anfang, weil sie nicht genau gewusst haben, ist das jetzt eine Falle, wenn sie da jetzt was Schlechtes sagen über Jesus, was passiert denn und so. Und dann sind Dinge gekommen wie Auslachen, also man wird ausgelacht in der Klasse, man wird ausgeschlossen, Verfolgung, das war jetzt eher in anderen Ländern, dann schwierige Freundschaft, dort hat jemand gesagt, wenn mein späterer Partner, also es war so jemand, der schon weit vordenkt, den einmal ein Kind haben möchte, aber noch nicht heiraten möchte zum Beispiel und so. Und dann sind wir draufgekommen, ja, es ist sowieso schwierig, überhaupt einmal den richtigen Freund zu finden, wenn es einem wichtig ist, dass der Freund auch Jesus liebt, weil da gibt es ja eigentlich nicht wirklich so viele. Also ist alles ein bisschen schwieriger. Es kostet Zeit, weil eine Beziehung kostet immer Zeit, also boah, da müssen wir wieder beten vor dem Essen und halt so. Andere denken, du bist komisch. Stimmt ja auch, aber sie sind ja auch komisch, gell? Aber ja. Und Gebote sind anstrengend. Danach hat dann jemand gesagt, nachdenklich, das gefällt mir immer, wenn Kinder auch so zum Nachdenken kommen, mir kommt vor, die Nachteile überwiegen. Und irgendwo habe ich mir gedacht, ist es ja König David schon so gegangen, oder? König David hat schon gejammert und gesagt, wieso geht es dem Gottlosen eigentlich so gut? Er ist dann zwar am Schluss immer draufgekommen, dass das nur eine kurze Sichtweise ist, aber trotzdem schaut es oft so aus, boah, das Leben ist ja nicht nur leichter durch das, dass ich jetzt mein Glauben so leben möchte. Und was nehmen wir davon mit? Unsere Kinder kostet es viel und das merken sie und das spüren sie auch, dass auch unseren Kindern das Christsein schon was kostet. Jesus kommt dann in Vers 33 zum Schluss, nach diesen zwei Geschichten, Hausbau, Krieg, so wie dieser Bauherr oder der König, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also wenn man so ein Ranking macht, so die unbeliebtesten Bibelverse, wäre der sicher ziemlich weit vorne, denke ich mal. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und jetzt haben die Zuhörer, denke ich, die Geschichte, die Jesus unmittelbar davor erzählt hat, in Lukas 14, verstanden. Was hat Jesus erzählt? Ihr könnt es dann ja mal nachlesen. Er hat erzählt von einem reichen Mann, der ein großes Fest macht und er lädt dazu viele Menschen ein. Im Prinzip lädt er alle Menschen ein. Zuerst die Reichen, zuerst die Wohlhabenden. Und die Wohlhabenden, das ist zum Beispiel der da mit dem Ochse und der Wohlhabende, der hat gesagt, na, du, tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich habe gerade da zum Turn. Dann der hat einen Acker gekauft, der muss sich auch den zuerst anschauen, dann geht das Bild da unten weiter, der hat gerade geheiratet, der hat auch keine Zeit. Und der reiche Mann sagt, ja, denn geh wieder, geh auf die Straße, hol alle anderen, das sind jetzt hier, die sind da dargestellt und die kommen dann hier zu der Festtafel. Da wäre viel mehr Platz gewesen, das sieht man, das hat der Künstler so dargestellt. Und eigentlich treffen genau die Habenichtse, die nichts haben, die treffen die richtige Entscheidung. Die anderen, Klammer wir, Fragezeichen, Klammer zu, waren zu beschäftigt. Die haben ja alle gute, die haben ja nicht gesagt, nein, interessiert mich nicht. Die haben ja super Ausreden unter Anführungszeichen gehabt. Ich meine, wenn jemand gerade da heiratet und dann sich um seinen Acker kümmern muss und was da alles, das waren alles Beispiele, wo man sagt, ja klar, ist logisch, mach das zuerst. Und trotzdem war es die falsche Entscheidung. Das heißt, alles, was wir haben, und deshalb haben jetzt die Zuhörer diese Geschichte, die er davor erzählt hat, wahrscheinlich gut verstanden, denn alles, was wir haben, kann uns auch binden. Und deshalb sagt hier Jesus, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Alles, was wir haben, kann uns binden, unfrei und unflexibel machen. Betonung auf kann. Jesus hat alle eingeladen, Jesus lädt alle ein zu seinem Festmahl. Es ist gratis, aber nicht billig. Und zwar, es ist nicht billig, das andere loszulassen. Ja, so, das war so der Text. Mein Gefühl war danach, nach dem Text, nicht unbedingt, ja, yeah, das ist ein cooler Text. Sondern eher so flau, komisch, gemischt, schlecht. Ich habe meinen Freund gebeten, dass er sich den Text einmal durchlesen soll und dann mir einmal sagt, was er davon hält. Der war noch fertiger als ich. Und jetzt ist die Frage, was tun wir mit dem Text? Und über das habe ich sehr lang nachgedacht und bin auf 3 Schritte gekommen. Ich habe das jetzt gewechselt von was darf mich mein Christsein kosten auf was darf dich dein Christsein kosten, dass es noch konkreter wird. Ich habe einmal überlegt, wie schaut mein Leben aus, wenn ich das so in Segmente einteilen würde, ganz trivial so, aber man muss das ein bisschen so machen, dass es übersichtlich ist. Was sind die Verantwortungsbereiche in meinem Leben? Und da habe ich jetzt einfach einmal ein paar hingeschrieben, Beruf, Ehe, Familie, den Ehrenamt, da ist die Gemeinde natürlich zum Beispiel, oder bei Beziehungen zu Nachbarn, zu Freunden und so weiter. Und dann meine freie Zeit. Und diese Segmente, das ist gerade so von Excel vorgeschlagen worden, das habe ich gerade so lassen, ich mir gedacht habe, ja, passt so ungefähr, die können ja ständig in der Größe variieren. Das ist, denke ich, gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass ich den Glauben nicht als eigenes Segment hier jetzt gezeichnet habe, sondern dass ich mir das so überlegt habe, dass der Glaube kein eigenes Segment ist, sondern dass er in jedem Bruchstück drinnen ist. Also der Glaube sollte überall in jedem Verantwortungsbereich drinnen sein. Und das Erste, was wir jetzt tun sollten, denke, nach diesem Text, ist nicht, dass wir jetzt irgendwo sagen, wow, gut, ich muss mehr das und das und das und das und das, sondern das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir loslassen. So wie Jesus das gesagt hat im letzten Vers, wir sollen loslassen. Und was bedeutet loslassen? Loslassen bedeutet vielleicht, dass ich meine Verantwortungsbereiche ihm anvertraue. Loslassen bedeutet vielleicht, dass ich dankbar bin für meinen Beruf, Ehe, Familie und so weiter, aber nicht abhängig bin, dass ich flexibel bleibe und dass ich nicht versuche, krampfhaft diese Dinge festzuhalten. Und loslassen kann auch bedeuten, meinen Stolz und meine Angst, um mein Ansehen loszulassen. Wir möchten ja alle geliebt werden. Und das spüre ich bei mir auch, dass das ein Teil ist, mein Kreuz zu tragen, Widerstände zu erfahren, dort zu sehen, dort muss ich loslassen, mein Stolz, meine Angst. Und weil ich nicht von der Meinung anderer Leute abhängig sein möchte, sondern ich möchte abhängig sein von Gott. Und ja, loslassen, wie kann ich loslassen? Das hört sich ja so gut an. Loslassen kann ich nur, wenn ich total jemandem vertraue. Mir ist da in den Sinn gekommen, wie ich mit der Ellen immer die Vertrauensübung gemacht habe. Wo ist die Ellen? Ellen, wo bist du? Seit wann sitzt denn du da? Ich hätte die jetzt da irgendwo gesucht. Gut. Aber ich sitze nochmal auch da und heute da. Gell? Genau, die Vertrauensübung war so, sie hat sich praktisch wie ein Brett zurückfallen lassen und ich bin hinter ihr gestanden und habe gesagt, ich fange sie auf. Und ich habe sie ja nicht nur gesagt, sondern natürlich habe ich sie aufgefangen. Und Vertrauensübungen, die beginnt man nie mit 100%, sondern das wächst. Das geht nicht von 0 auf 100. Und genauso ist es in der Beziehung mit Jesus. Man muss Schritte machen. Die Ellen, die hätte sie bis am Boden fallen lassen. Also das, ich habe mir eh gedacht, soll ich die schnell rausholen zum Zeigen. Aber wir haben es schon so lange nicht mehr gemacht, das habe ich mir jetzt nicht traut. Ja, na, da würde ich jetzt nicht am Vertrauen zweifeln, sondern eher an meiner Kraft. Weil damals war es natürlich nur leicht, gell, mit so einer 10 Kilo Person, aber wenn dann jemand schon so groß ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Gut, also ich kann nur diesen ersten Schritt machen, wenn ich Jesus wirklich vertrauen kann. Und das ist so ein Prozess, also Jesus geht es ja nicht darum, dass wir morgen fertige Christen sind, sondern es geht darum, ich möchte. Jesus geht es immer ums Herz, um das ich möchte. Und dann macht man eben diese Schritte. Und ich möchte loslassen, weil Jesus für mich auch alles losgelassen hat. Er ist auf die Erde gekommen, wir haben heute das Anspiel gesehen, wir beginnen jetzt mit der Adventzeit, das passt perfekt. Jesus hat alles losgelassen, ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, hat sich für mich ans Kreuz schlagen lassen, weil er uns liebt. Und das ist so der Start des Vertrauens, wenn wir das Geschenk, dass er für uns gestorben ist, persönlich annehmen. Und wenn wir das persönlich annehmen, und die meisten von euch haben das wahrscheinlich schon gemacht, dann kriegt man ja ein Geschenk, also nicht von unserer Gemeinde, sondern von Gott, nämlich den Heiligen Geist. Und der zweite Schritt ist, was möchte Jesus dann, wenn wir loslassen? Jesus möchte geliebt werden. Das hört sich auch irgendwie komisch an. Jesus möchte jetzt nicht, dass wir sagen, okay, jetzt mache ich das und das und das, sondern Jesus ist am wichtigsten, dass wir ihn lieben. Meine Kinder fragen mich oft, du glaubst du, dass der an Gott glaubt und der an Gott glaubt? Und so, dann sage ich, ja, eigentlich ist es egal, ob er glaubt, dass es einen Gott gibt oder nicht. Das ist vollkommen egal. Gott ist das eigentlich wurscht? Wenn, geht es um die Frage, glaubst du, liebt der Gott oder nicht? Gott möchte geliebt werden. Die 10 Gebote kann man so einteilen, die erste Tafel, da ist es nur um Gebote gegangen in den ersten 5, dass er geliebt werden möchte. Die zweiten 5, das waren dann diese ethischen Regeln oder den Nächsten zu lieben. Der erste Punkt ist immer, Gott möchte geliebt werden. Und zwar nicht nur an schönen Tagen, da sind sie so frisch, fröhlich nach Jerusalem marschiert, war alles gut vielleicht. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, nicht nur jetzt an den schönen Tagen möchte er, dass man Gemeinschaft mit ihm hat, dass man ihn liebt, sondern auch an den Tagen, wenn es ihm nicht so gut geht. Und es geht ihm nicht um einen Soldatengehorsam, sondern er möchte wirklich eine Liebesbeziehung zu dir. Und wenn du ein gläubiger Christ bist, also wenn du dieses Geschenk angenommen hast, der Vergebung, dann hast du eben dieses Geschenk des Heiligen Geistes gekriegt. Und ich habe versucht, heute eine Predigt zu machen, ohne eine einzige andere Bibelstelle außer den Text. Eine habe ich doch. Ah, vielleicht kommt noch eine zweite. Und zwar war das Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, in dem Moment, wenn wir das Geschenk annehmen von Jesus, gießt er seine Liebe in uns hinein. Ich finde das ein super Bild. Und das heißt, wenn der zweite Schritt ist, wir sollen Jesus lieben, dann müssen wir das nicht aus uns irgendwie heraus, sondern dann haben wir einen Heiligen Geist und mit ihm sollte uns das eigentlich was ganz was Natürliches sein. Und wir werden ihn dann lieben, aber auch das ist eine tägliche Entscheidung, ob unsere Sorgen, ob die Hektik des Alltags, Betriebsamkeit und so weiter, diese Liebe überwuchert. Man muss es auch pflegen. Und der letzte Schritt, jetzt komme ich schon wieder zu dieser Grafik, für diese Verantwortungsbereiche ist, dass sich diese Liebe auswirken wird. Aber das ist echt erst der letzte Schritt. Und wir denken oft, das ist der erste Schritt. Wenn jemand immer sagt, wenn ich der Kerstin, meiner Frau, wenn ich der immer sage, ich liebe dich, das findet sie zwar super schön und romantisch, aber wenn sie merkt, meine Opferbereitschaft ist gleich null, was nützt dir das dann? Also, Liebe zeigt sich immer erst in Taten. Besonders natürlich, wenn wir Gegenwind haben, wenn Schwierigkeiten kommen. Und diese Taten erschließen sich oft nicht den anderen. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht von anderen denken, was kostet dem sein Christsein, wer ist da ein guter Christ, da, sondern diese Taten aus der Liebe heraus, aus dieser Liebesbeziehung zu Jesus, die können sowas von verborgen sein, dass das hier gern niemand mitkriegt. Kann natürlich auch sein, dass das anders ist, aber es muss nicht sein. Wichtig ist, dass wir uns, wenn wir uns später einmal vor Gott verantworten müssen, dass wir dann uns denken, okay, ich habe versucht, aus dieser Liebe heraus wirklich einfach auch zu leben und das in Taten umzuwandeln. Und es ist so schön, wenn andere einen dazu ermutigen. Also meine Frau hat mir gesagt, vorletzte Woche, wo ich am Abend dem Tim noch was vorgelesen habe, und zwar war das so ein Sexualkundebuch, ein ganz cooles, christliches, weil wir jammern ja immer, wie schlimm die Sexualerziehung da ist und so weiter und tun selber aber nichts, oder? Trauen uns selber nicht mit den Kindern drüber zu reden. Ja gut, denn, und andererseits, wenn die gefestigt sind, dann können die das andere auch hören, finde ich. Also ist jetzt auch nicht super, aber ist auch nicht so schlimm, wie man den oft tut. Und da hätte ich irgendwie viel lieber was anderes gemacht und habe mir aber gedacht, das wäre jetzt wichtig. Und danach hat die Kerstin gesagt, sie findet das jetzt super, das ist genau zum Thema, was darf dich Christsein kosten. Und das hat mich dann auch ermutigt, dass ich mir gedacht habe, ja, das sind so kleine Sachen und es tut gut, wenn man da den Partner, den Freund, Freundin und so weiter auch immer wieder ermutigen. Es ist eine tägliche Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Und ich möchte euch und mich ermutigen, dass wir jeden Morgen jetzt, einmal in der nächsten Woche, also ich habe es mir vorgenommen bis zu Weihnachten, das sind 3 Wochen, diese 3 Schritte, loslassen, lieben, handeln, am Morgen mit Jesus besprechen. Ich habe morgen immer Zeit, mit Jesus zu reden. Und ich habe mir da wie so ein Gerüst überlegt, ein Gebetsgerüst. Und ich möchte es jetzt auch beten. Und ihr könnt es denn gerne Amen sagen, wenn ihr das auch so seht. Und ihr könnt euch auch euer eigenes Gebet praktisch anhand von diesen 3, morgendliche Gebet, anhand von diesen 3 Schritten basteln. Und ja, der Preis echter Nachfolge ist hoch, egal ob im Mittelalter, in Nordkorea oder in Vorarlberg. Aber wenn wir Gott den ersten Platz geben, verspricht er uns in Matthäus 6, Vers 33, das ist der 2. Bibelvers, dann wird er uns alles zukommen lassen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Und zwar dieses vorformulierte Gebet jetzt für mich. Guten Morgen, mein himmlischer Vater. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich foltern hast lassen, dass ich dir nicht zu teuer war. Ich bin wertvoll für dich. Und darum vertraue ich dir, dass du es gut mit mir meinst. Und lasse los. Ich möchte heute ganz bewusst wieder dir meine Ängste, meinen Stolz, meine Menschenfurcht, aber auch meine liebsten Menschen in deine Hand geben. Und ich gebe sie dir in deine liebende Hand. Ich gebe dir meinen Beruf, meine Gesundheit und alle meine Bereiche, heute vielleicht speziell, und dann kommt das, was denn speziell anliegt, in deine Hand. Danke, dass du deine Liebe ausgegossen hast in mein Herz. Ich möchte dich heute lieben. Und ich möchte, dass diese Liebe sich heute in den Verantwortungsbereichen meines Lebens in Taten auswirkt, auch wenn es was kostet. Du gibst es 100-fach zurück. Amen.